Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Auch mit 84 Jahren ist Nele Hertling noch immer viel in Bewegung. An diesem Samstag wird die Kulturnetzwerkerin im Essener Altotheater mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Der höchsten Auszeichnung, die Deutschland für die Tanzkunst zu vergeben hat, vergeben vom Dachverband Tanz Deutschland. Über 50 Jahre hat Nele Hertling das Berliner Kulturleben maßgeblich mitgeprägt. Sie hat das einst runtergekommene Hebbeltheater zu einer internationalen Produktionsstätte entwickelt. Sie hat das Festival Tanz im August erfunden und wurde mehrfach gebeten, Berliner Kultursenatorin zu werden. Doch Hertling blieb lieber an der Seite der freien Szene. Vor der Vergabe des Deutschen Tanzpreises wiederholen wir heute ein Gespräch, das ich im Dezember 2014 mit Nele Hertling geführt habe. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Kulturförderin, Diplomatin, Netzwerkerin und Strippenzieherin Nele Hertling. Morgen wird sie mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet. 2014 war sie hier bei uns in der Sendung. Schauen wir zurück. Berlin, Kulturstadt Europas, Tanz im August und Theater der Welt. Das sind nur drei von vielen Großprojekten, mit denen die heute 84 Jahre alte Nele Hertling das Berliner Kulturleben, ja man könnte sagen, mit der Welt verkabelt hat. Was braucht es, damit Nele Hertling bei ihr Begeisterung entfacht wird?
Das Schlimme, wenn man so will, ist, dass man natürlich, so wie ich gelebt und gearbeitet habe, so unendlich viel gesehen und gehört und erlebt hat. Und ich glaube nicht, dass man abstumpft, aber man entwickelt bestimmte Kriterien, die notwendig sind, damit man sich wirklich nochmal über etwas richtig freuen kann. Es hat bei mir sehr viel, merke das immer wieder, und es ist ja nicht nur bei mir so, dass man auf eine bestimmte Klarheit dessen, was einem angeboten wird, ein klarer Gedanke oder eine klare Form. Es ist so viel da, was hübsch und nett ist und schnell vorübergeht und wenn man rausgeht, ist es vorbei. Ich merke immer wieder, das, was hängen bleibt, beruht wirklich auf einer großen, gründlichen, gedanklichen und formalen Vorarbeit. Und dann funktioniert es meistens auch manchmal total überraschend.
Aus Ihren Arbeitskontakten müssen ja unendlich viele Künstlerfreundschaften entstanden sein. Wie pflegen Sie die? Wie viel Raum nehmen die in Ihrem Leben heute noch ein?
Ja, viele sind natürlich so alt wie ich und viele sind nicht mehr da. Das ist einfach das Traurige, wenn man alt wird, dass einen viele verlassen haben. Und als ich anfing, so Kontakte zu machen, war ich jünger als die meisten, weil ich sehr jung angefangen habe. Es waren großartige Menschen wie Luigi Nono oder aus Berlin, wie Werner Düttmann oder Mauricio Kagel oder eine große Schar der längst nicht mehr vorhandenen Menschen und Künstler. Inzwischen gibt es natürlich eine ganze Reihe, die wesentlich jünger sind als ich und mit denen funktioniert es. Ich versuche einfach immer noch zu Aufführungen zu gehen, auch zu fahren im Sommer zu Festivals und man merkt einfach, dadurch, dass man zusammen gearbeitet hat, sind die Kontakte anders als nur so Freundschaften und man hat einfach eine Grundlage, auf der man sich immer wieder freut, sich zu begegnen und wie Anna-Therese de Kersmarker oder Künstler, die ab und zu auch in Berlin sind, aber wo immer man sie in der Welt trifft, merkt man sofort,
es gibt eine Basis, eine gemeinsame. Ja. Sie haben in den vergangenen 50 Jahren ja immer wieder neue Fenster und Türen aufgestoßen, haben viel Welt in die Mauerstadt Berlin noch hineingeholt und wiederum hier entstandene Produktion dann in die Welt hinausgeschickt. Haben Sie so eine Art inneren Rauchmelder, der angeht, sobald das Leben zu eng wird?
Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber der Rauchmelder ist, glaube ich, auch wiederum von Anfang an meine Überzeugung oder das hat sich so ergeben, dass man ja nicht allein ist auf der Welt, sondern dass es Kollegen gibt über alle Grenzen hinweg, mit denen man durch Erfahrung und durch immer wieder Begegnung sehr bald merkt, man tickt sozusagen ähnlich und man hat ähnliche Antennen, um Künstler, um Projekte, um Ideen zu finden. Und in so einer Gemeinschaft von professionellen Freunden und Kollegen ergeben sich manchmal durch kurze Gespräche, durch eine E-Mail, durch was auch immer, ergibt sich plötzlich so ein Aha, da muss man jetzt mal horchen und mal gucken. Und damit öffnet sich immer wieder eine neue Welt. Und das funktioniert eigentlich bis heute, dieses Türaufmachen durch Kontakte.
Sie haben vor dem Mauerbau in West-Berlin gewohnt, aber in Ost-Berlin an der Humboldt-Uni studiert, Theaterwissenschaften, Germanistik, Philosophie. Hatten Sie als junge Frau schon irgendein Berufsziel?
Meine Eltern waren beide Berufsmusiker, schwierige Geschichte und wollten natürlich dass ich Musikerin werde. Und ich habe immer viel Musik gemacht als Kind, aber durch Krieg und Nachkriegserfahrung war das alles etwas schwierig.
Was haben Sie gespielt?
Ich habe Geige und Klavier, also hauptsächlich Geige, ein bisschen Bratsche. Mein Vater war Bratscher, wollte immer, dass ich Bratsche spiele. Aber sehr früh schon hat mich eigentlich Theater und Tanz in jeder Form fasziniert, was wie gesagt durch Kriegsverhältnisse schwierig war. Aber eigentlich die Idee, irgendwas am Anfang am Theater zu machen, hatte ich verhältnismäßig früh.
Waren Sie denn politisch hin und her gerissen, in welchem Deutschland oder überhaupt an welchem Ort Sie Wurzeln schlagen sollten?
Extrem. Durch politische Verhältnisse habe ich die letzten Kriegsjahre in Mecklenburg verbracht. Meine Mutter war Jüdin, wir waren da so ein bisschen untergekrochen und bin dann da erstmal geblieben und habe in der DDR mein Abitur in Rostock gemacht und wollte unbedingt auf dieser Ebene irgendwie weiter und habe dann deswegen versucht, in Ostberlin zu studieren, was zunächst nicht ging, weil mein Vater in Westberlin wohnte, das war nicht erlaubt. Dieser Zwiespalt eigentlich zwischen einer damals noch, glaube ich, auch berechtigten idealistischen Idee eines anderen Deutschland, antifaschistischen anderen Deutschland mit großartigen Menschen, die aus der Emigration zurückgekommen waren, war für mich stärker auf der Ostseite zu finden. Und ziemlich schnell natürlich ergaben sich all die schrecklichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die einen in diesen Zwiespalt brachten. Ich war immer hin und her gerissen, hat lange gedauert, auch mit meinen Eltern, die auch immer noch diesem Glauben nachhingen, man könne auf der Ostseite etwas anderes erreichen. Also dieses Hin und Her hat mein Leben ganz stark bestimmt.
Wie haben Sie sich dann entschieden?
Ich habe mich dann eigentlich, wie das so oft, gar nicht durch Entscheidungen, sondern Dinge entstehen einfach. Ich hatte nach meinem Studienabschluss ein Angebot angenommen als Dramaturgin in Schwerin. Ich wollte gern nach Mecklenburg zurück, aber das politische Umfeld war fast schon nicht mehr erträglich. Meine engeren Freunde waren zum Teil verhaftet, saßen in Bautzen im KZ, kann man ja wirklich sagen, im Gefängnis. Also irgendwie ging es eigentlich nicht mehr und ich hatte einen Westberliner Freund, war ja vor Mauerfall, es gab ja keine Begrenzung, aber man ging ja hin und her, einen Westberliner älteren Freund und der auch aus seinem Leben was anderes machen wollte und gesagt hat, komm, wir gehen zusammen aus Deutschland weg und der war Architekt und
das wurde ihr späterer Mann, Cornelius Hertling.
Genau und damit sind wir aus Deutschland weggegangen und damit war sozusagen die Entscheidung gegen den Osten gefallen eigentlich.
1958, ein Jahr, ein gutes Jahr in England. Im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, das war das Highlight Ihres Lebens. 80 Jahre alt sind Sie heute. Ich habe gedacht, das war nur ein gutes Jahr. Warum war das jetzt das Highlight?
Also erstens mal natürlich, wenn man eine frische Beziehung hat, die sich dann auch so intensiv auslebt durch so eine gemeinsame Entscheidung und Erfahrung. Und zum anderen war, auch das wird kaum noch jemand so sich so erinnern, London in der Zeit war im Begriff, sich einem totalen Wandel zu unterziehen. Als wir ankamen, war es noch das viktorianische, dunkle, altmodische England in der Kleidung, keine Hochhäuser. Es war wirklich das alte England, was wir auch mochten. Aber im Laufe dieses Jahres hat sich so unglaublich viel ereignet. Mary Quant, die Beatles, die ersten modernen Bauten, Veränderung des Stadtbildes. Man lebte in einem, so habe ich das nie wieder irgendwo erlebt, vielleicht nach der Wende, aber nicht so krass, in einem wirklich historischen Aufbruch eines alten kulturellen Landes, einer Stadt, die sich total neu erfand. Und da war so viel Energie und so viel Lebensmut eigentlich auch durch Freunde, die man dort machte, dass mich das unglaublich beeindruckt hat und auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat.
Nele Hertling am Puls der Zeit. Diese Leute hat sie alle persönlich gekannt. Walter Felsenstein und Boris Blacher, Viktor Klemperer und Luigi Nono, Elisabeth Bergner und Pina Bausch. 1962 hat Nele Hertling an der kurz davor neu gegründeten Akademie der Künste in West-Berlin die Abteilung Musik und darstellende Künste übernommen und dort insbesondere den zeitgenössischen Tanz gestärkt. Wie war das für Sie, von lauter Berühmtheiten umgeben zu sein?
Also zuerst war man natürlich ein bisschen scheu. Es war ja so interessant und durch meine persönliche Geschichte aus einer sehr antifaschistisch bewussten Familie und wissend eigentlich damals, wie viel Kunst und wie viel Wissen um zeitgenössische Kunst wir gar nicht hatten, weil es in der Nazizeit verloren, verboten, verdrängt war. dann plötzlich so auch rückgekehrten Emigranten gegenüberzustehen, mit denen man eigentlich dieses Gefühl verbunden hatte, das ist uns verloren eigentlich. Und plötzlich waren die Menschen da und man stand denen gegenüber. Und also am Anfang war es fast einschüchternd, aber dadurch, dass wir in diesem wunderbaren Haus von Bernhard Düttmann im Hanseatenweg einfach die Chance hatten, vieles wieder umzusetzen, vieles in Berlin zu zeigen. Ich war ja nur Teil eines Teams und wir mussten uns auch durchsetzen als junge Mitarbeiter, denn auch dort war natürlich so ein Übergewicht einer älteren Generation, die das Ganze wieder aufgebaut hatte. Aber die Chance für uns Jüngere, wirklich mit diesen neuen Erfahrungen, den zum Teil alten Menschen, alten Künstlern, ihnen wieder einen Boden zu bereiten, hat einen dann so nah zueinander gebracht, dass man eigentlich wie so einen Arbeitskontakt dann mehr hatte.
Aber erinnern Sie sich an Situationen, wo Sie dachten, huch, das ist ja der und der?
Ja, natürlich. Also Stravinsky war mal da, mit dem habe ich vielleicht nur Hello gesagt, aber dass der plötzlich vor einem stand, das war schon sehr verblüffend, aber auch so enge Kontakte. Ludwig Berger, der große Theatermann, war damals Leiter der Sektion. Und der residierte immer in einem Hotel in West-Berlin. Und dann musste ich morgens zu ihm kommen, um die Dinge zu besprechen. Und der alte Herr lag in einem spitzen Nachthemd aufgebettet in seinem Bett. Und ich musste mich auf seine Bettkante setzen. Und dann wurde über das Programm der Akademie diskutiert. Das war vielleicht die krasseste Annäherung. Aber dadurch kam man eben auch in einen sehr direkten persönlichen Kontakt. Und man sprach auch über persönliche Dinge. Jetzt rückblickend erscheint mir das unglaublich. Damals war es ein normaler, täglicher Arbeitskontakt eigentlich, der aber zu viel Freundschaften geführt hat.
Die Bedeutung der Akademie damals in den 60er Jahren, war das vor allen Dingen das, was Sie gerade schon angedeutet haben, die Rückkehr der Immigranten?
Einmal die Rückkehr der Personen, aber vor allem wirklich die Möglichkeit in einem modernen, offenen Gebäude, das wieder in Erinnerung zu bringen, was wir in Deutschland wirklich verloren hatten. Es war neben den Berliner Festspielen, die ja etwas früher angefangen hatten, der erste Ort, der in West-Berlin eben ein Ort war, nicht ein Festival, sondern ein Ort, an dem man große Ausstellungen zeigen konnte. Wir haben eine Konzertserie dort ins Leben gerufen, elektronische Musik zum ersten Mal dort eingeführt über Boris Blacher. Also es war wirklich die Chance, dem Berliner Publikum etwas zu vermitteln, was sie lange vermisst hatten. Und wenn man heute so ältere Leute spricht, für die ist wirklich die Akademie am Hanseatenweg der Ort, an dem sie wiedergefunden haben, was eben eigentlich vergessen und verloren war. Und das war, glaube ich, die ganz große Aufgabe dieses Hauses.
Und doch haben Sie dann in Folge gemerkt, dass es ja zu so einer Art Entfremdung gekommen ist. Immerhin haben Sie diesen auf Lebenszeit angelegten Sekretärsposten an der Akademie aufgegeben. Wurde es Ihnen dort im Grunde auch irgendwie wieder zu eng?
Es hängt ja immer an Personen. Und es gab Personenkonstellationen, die plötzlich wieder ein sehr viel hierarchischeres Strukturdenken da einbrachten. Wir als Mitarbeiter hatten plötzlich keine Stimme mehr in den Gremien und Dinge, die vorher ganz selbstverständlich gelaufen waren. Ja, es hing mit Personen zusammen, aber auch natürlich mit Reaktionen auf diese Zeit und diese Jahre. Es waren die unruhigen politischen Jahre in Berlin gewesen, in denen ich mich mit Kollegen auch sehr politisch engagiert hatten. Wir haben eines Tages eine rote Fahne aus dem Toilettenfenster der Akademie gehängt, weil es das einzige Fenster, was man von außen sehen konnte, Dinge dieser Art, die doch auch zu Konflikten geführt hatten. Und es gab auch unangenehme Vorfälle mit Kollegen, die ja eigentlich fast abgestraft wurden für ihre Haltung. Es hat mir nicht mehr gefallen und die große Chance eben war, dass ich dann gefragt wurde für Kulturstadt Europas und mich damit zunächst mal eigentlich nur beurlauben lassen konnte. Aber das hat dann ja zunächst erstmal endgültigen Ausstieg aus der Akademie geführt. Es hatte aber in der Tat Gründe der Veränderung im internen Strukturdenken.
1988, Berlin, Kulturstadt Europas, das war dann eben für Sie persönlich auch, ja, für alle, aber eben für Sie persönlich auch ein richtig großer Aufbruch, als Sie die Organisation übernommen haben. Nicht viel Zeit hatten, dieses Wahnsinnsprojekt umzusetzen. Worin bestand die Chance für Sie?
Die Chance hatte viel mit dem damaligen Kultursenator Volker Hassemer zu tun, der sehr weitsichtig gesagt hat, nach der großen 750-Jahr-Feier, wo alles Repräsentative abgefeiert worden war, 88 die dritte Kulturstadt Europas in der Geschichte dieses Projekts. Wir müssen etwas anderes erfinden. Und zwar war dann der Auftrag, er hatte mich gebeten, diesen Job zu übernehmen. Der Auftrag war eigentlich, Berlin als einen Ort in der Mitte Europas zu zeigen. Mitteleuropa durfte man nicht sagen, war politisch nicht möglich, aber in der Mitte Europas. Und in der Tat mit dem Versuch, auch die Kulturbeziehungen, es war ja vor Mauerfall, die Kulturbeziehungen zu den Ländern östlich von uns irgendwie nutzbar zu machen. Das war der eine große Auftrag. Der andere war der Auftrag, Berlin eigentlich als ein Laboratorium, als eine Werkstatt zu zeigen. Das Programm hieß dann auch Werkstatt Berlin, indem man versuchte, die von vielen Dingen abgeschnittenen jungen Westberliner Künstler in Prozesse einzubinden, Künstler einzuladen, mit denen man sie zusammenbringen konnte. Das waren eigentlich die drei Themen, Berlin in der Mitte Europas, die Werkstatt und diese Art von Laboratorium, damit eigentlich ein neues, modernes Bild für Berlin von außen nach Berlin und von Berlin nach draußen zu gestalten.
Sie haben die Öffnung der Berliner Tanz- und Theaterszene für internationale Künstlerinnen und Künstler damit maßgeblich vorangetrieben und das dann natürlich immer weiter so gemacht, auch im Hebbeltheater beim Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Noch heute arbeiten Sie mit im Netzwerk Europa eine Seele geben. Warum war und ist Ihnen diese internationale Vernetzung so wichtig?
Also für die Kunst damals war es ganz klar, Berlin brauchte wirklich den Aufschwung von außen. Wir waren ja strukturell in Deutschland sehr stark in Stadttheaterstrukturen, in Orchesterstrukturen eigentlich so eingebunden. Und das, was wirklich an neuer Kunst entstand, brauchte zum großen Teil auch andere Strukturen, andere Förderstrukturen. Tanz in Deutschland war in den Jahren Ballett an der Oper und spielte sonst gar keine Rolle, gab auch kaum Möglichkeiten der finanziellen Förderung. Das war eigentlich der Versuch, durch internationale Beispiele zu zeigen, wenn man sich nach vorne entwickeln will, auch künstlerisch, braucht man einfach das Kennenlernen, den Einfluss, das Wissen um Dinge, die sich anders entwickeln können, wenn man sie auch anders fördert. Das war einer der großen Motivationen. Und zum anderen war ich immer bis heute der Überzeugung eigentlich, dass die Dinge, die sich nach vorne entwickeln, brauchen immer einen größeren Rahmen als nur den lokalen. Natürlich entstehen auch wunderbare Dinge lokal, aber die wirkliche Herausforderung entsteht eigentlich im internationalen Kontext und die Befruchtung gegenseitig rein und raus hat eigentlich immer gezeigt, wie notwendig das ist.
Und heute ja eigentlich wichtiger denn je. In dem Moment, in dem Europa in Gefahr oder in eine Schieflage gerät, machen Sie sich stark in diesem Netzwerk Europa eine Seele geben. Politiker wie Martin Schulz, Jean-Claude Juncker und Manuel Barroso sind dabei. Kulturschaffende wie Daniel Barenboim, Wim Wenders, Klaus Steck. Alle 2 Jahre kommt diese Gruppe zusammen. Was kann sowas aber bringen? Ist das mehr als ein Ritual?
Es ist viel mehr als 2-mal im Jahr. Die Berliner Konferenz ist immer nur das sichtbare Zeichen. Das Ganze ist eine Initiative von weitgehend jungen Europäern, Ost und West, die seit dieser ersten Berliner Konferenz 2004 sich wirklich dieser Überzeugung widmen, Europa kann nur wirklich in einen integrativen, positiven Prozess wieder geraten, wenn Kultur als Wertmöglichkeit neben den Finanzkrisen und den Sicherheits- und den nationalistischen Tendenzen als eine andere Idee in den europäischen Prozess integriert wird. Und diese Gruppe ist keine hierarchische Ordnung, eine Gruppe von 60, 70 jüngeren Menschen, die vor Ort bei sich jeweils versuchen, in Kontakte mit ihrer Politik zu kommen, mit Foren, mit Workshops, mit der Ermutigung lokaler, jüngerer Menschen, engagiert euch, übernehmt Verantwortung, macht euch wichtig gegenüber der Politik. Das ist ein ständiger Prozess quer durch Europa. Es gibt kein Geld für diese Initiative, muss gesucht werden, aber es gibt ein ganz enges Gefühl des Zusammenarbeiten-Müssens. Und das funktioniert eben wirklich fast täglich und nicht nur alle 2 Jahre.
Wir schauen im Gespräch zurück auf das, was Nele Hertling im doppelten Wortsinn in ihrem Leben bewegt hat. In ihrem Geburtsjahr 1934 wurde ihre Mutter, das haben wir schon gehört, mit Berufsverbot belegt, eine jüdische Pianistin. Ein Jahr später wurde auch dem Vater, ebenfalls Musiker, das Arbeiten untersagt. Wie ist Nele Hertling in dieser gefährlichen Zeit aufgewachsen?
Also zunächst mal ist man natürlich zu klein, um das zu merken. Ich habe vielleicht so von meinem 4., 5. Lebensjahr an, wenn ich versuche, mich zu erinnern, so eine vage Erinnerung von Ängsten, dass oft auch in Gesprächen ich irgendwas gespürt habe. Aber natürlich hat man das nicht als Kind so gewusst. Ich bin dann zunächst ohne meine Mutter, als es immer gefährlicher wurde und auch die Angriffe auf Berlin schlimmer wurden, bin ich 1943 von meinen Eltern zu mir Unbekannten, aber Freunden von meinen Eltern nach Südbayern gebracht worden, wo ich eine Weile dort mit diesen interessanten Leuten gelebt habe. Und meine Mutter kam dann Ende 43 nach, weil es in Berlin einfach nicht mehr ging. Mein Vater war nicht Jude und eine Weile hat das ja für gemischte Ehen noch ein bisschen funktioniert und sie haben sich ganz geschickt verhalten. Aber dann war in Berlin etwas dazugekommen, dass meine Eltern, auch meine Mutter noch dabei, ein illegales jüdisches Ehepaar in ihr kleines Haus im Quermartenweg aufgenommen hatten, die sich nicht verstecken konnten, sondern dort unter falschen Voraussetzungen als Freunde lebten, tagsüber so taten, als ob sie arbeiten gingen bei Freunden, aber eindeutig auch jüdisch aussahen. Und diese kleinen Häuser in Zehlendorf bekamen zusätzlich alle Einquartierung. So war noch ein Militärverwaltungsmensch mit in diesem kleinen Häuschen. Und bis heute wissen wir alle nicht, war es ein Gutmensch oder war er naiv, wie ist es gegangen. Mhm. Jedenfalls lebten in diesem kleinen Haus meine Eltern, ein jüdisches Ehepaar und dieser, ja, Nazi war er vielleicht nicht. Und es wurde für meine Mutter und für meinen Vater unmöglich. Und deswegen kam meine Mutter nach. Und dann gab es einen Angriff auf München und die Münchner Behörden versuchten sozusagen im bayerischen Land Quartier für die ausgebombten Münchner. Dann ging es da auch nicht mehr. Und mein Vater stammte aus Rostock und ein Freund von ihm hatte Kontakte in ein kleines Dorf in der Nähe. Und da war ein neuer Pfarrer eingezogen aus Hamburg und der gab den Kontakt. Und dann hat diese Pfarrersfamilie zugestimmt, meine Mutter als Organistin einzustellen. Und da wurde mir dann zum ersten Mal so wirklich klar, als wir von Bayern mitten im Krieg dann mit dem Zug 3 Tage lang nach Mecklenburg fuhren, was eigentlich passierte. Und da in Mecklenburg war es dann ein Schutzraum eigentlich, weil diese Pfarrersfamilie sich dazu gestellt hat. Und der Ort akzeptierte ein neuer Pfarrer, eine neue Organistin. Und es wurde nicht gefragt. Ja. Die Kirche hat sie eingestellt und damit war es okay. Und dann war ich 10. Dann hatte man schon das Gefühl der großen Bedrohung und der wachsenden Ängste, das war ganz klar.
Ihre Mutter stammte aus Breslau, wuchs in Jena auf, in einer wohl sehr kultivierten, großbürgerlichen Familie, assimilierter Juden. Ihr Vater, der Sohn eines Kapitäns aus Rostock. Die beiden, das waren ja auch schon ganz unterschiedliche Welten, die da zusammenkamen.
Ja, das war spannend. Ich war, wie gesagt, durch diese Kriegsverhältnisse dann im Haus meines Vaters bei seinem Bruder 4 Jahre, bin da in Rostock zur Schule gegangen. Das war ein ganz anderes Leben. Es gibt Briefe von meiner Großmutter, die mit ihrem Mann als einzige Frau damals noch vor 1900 auf dem Segler um Kap Horn gesegelt ist. Also auch eine interessante Geschichte, eine weltoffene Familie. Dadurch war meine Mutter dort auch sofort gelitten als junge Frau mit Bubikopf, was ganz unmöglich war. Aber das war eine ganz andere Welt natürlich, aber weltoffen. Und die Familie meiner Mutter habe ich ja kaum kennengelernt. Die lebten zum größten Teil nicht mehr, zum Teil verhaftet, zum Teil auch umgekommen oder emigriert. Also diese Familie ist mir eigentlich erst später durch spätere mögliche Kontakte sehr viel näher gekommen. Und dieser Konflikt hat sich eigentlich nie aufgelöst.
Aus dieser Familie, oder anders gesagt, diese Familie hat aus Ihnen auch einen Familienmensch gemacht. Ich war in der Vorbereitung ehrlich gesagt überrascht, als ich gehört habe, dass Sie selbst auch 3 Kinder haben. Ich hätte gedacht, dafür war jetzt in Ihrem Leben überhaupt kein Platz. Sie waren doch immer auf Achse.
Ja, es war auch schwierig, als meine älteste Tochter geboren wurde. Dann lebten wir noch in London, als ich schwanger war. Und kurz vor der Geburt habe ich mich entschieden, ich gehe lieber nach Berlin zurück. Es war in England zu schwierig, wenig Geld, enge Wohnverhältnisse. Und wir sind dann beide zurückgekehrt, ich ein bisschen früher. Eigentlich hatten wir vor, nach England zurückzugehen mit dem einen Kind und dieses dort eigentlich interessante Leben weiterzuführen. Aber es wurde dann einfach zu kompliziert. Mein Mann fand einen interessanten Architektenjob in Berlin. Wir sind geblieben. Und es hat sich eigentlich für mich dann doch so dargestellt, dass neben der Möglichkeit, einen ausfüllenden Beruf zu finden, das wurde dann am Ende die Akademie, da hatte ich schon das zweite Kind. Es wurde mir doch dann eigentlich sehr wichtig, auch eigentlich so einen häuslichen Rahmen zu haben, der vieles auch vielleicht wieder aus so einer Idee, es nochmal anders zu erleben als eine intakte Familie, in der ich ja fast nie gelebt habe. Mhm. Es war mir dann auch hinterher eigentlich erst ein bisschen klarer, dass das damit durchaus auch zu tun hatte.
Es gab mal in der FAZ ein sehr schönes Doppelporträt von Ihnen und einer Ihrer tanzbegeisterten Enkelinnen. Pauline, die im selben Berliner Kinderzimmer aufwächst, in dem auch Sie aufgewachsen sind, habe ich gedacht, was bedeutet Tradition für Sie?
Sehr viel, muss ich sagen. Aber auch eigentlich erst im Lauf der Jahre. Ich bin, weil die Familie meiner Mutter vor allem wirklich auch einen sehr interessanten Hintergrund hat, mehr und mehr kommen Anfragen auch über Recherchen zu bestimmten Abläufen und Dingen und Vorgängen. Und ich habe im Laufe der Jahre versucht, immer mehr auch darüber herauszufinden.
Über die Familie
jetzt. Über die Familie, aber auch über die Beziehung in die Welt. Der ältere Bruder meiner Mutter war mit einer Schwester von Arvid Harnack verheiratet. Also es gab die sehr enge Beziehung auch in die antifaschistische Bewegung, die Bedrohung überall. Und diese Tradition von etwas immer Bedrohtem und trotzdem dem Versuch, eine Familie zu erhalten, fand ich zunehmend anrührender und interessanter. Und mein Sohn vor allem interessiert sich auch sehr für diese Geschichte. Wie konnte eine Familie überhaupt existieren in solchen Zeiten? Und damit hat sich eigentlich dieses immer stärkere Wissen um so eine Tradition auch als wichtig eigentlich für mich ergeben und versuche das eigentlich auch so weiterzugeben.
Gilt das auch für die Kunst?
Auch für die Kunst, selbstverständlich. Gerade im Tanzgeschehen gibt es ja ein sehr gutes Projekt, an dessen Entstehung ich in einem Gremium auch mitbeteiligt war, ein Tanzfonds Erbe, wo uns wirklich sehr deutlich geworden ist, nicht nur für Tanz, aber hier besonders, dass die Gefahr besteht für junge Kunst heute, sich viel zu leichtfüßig über das, was Geschichte eigentlich ist, hinwegzusetzen, weil sie es nicht wissen konnten zum Teil. Zum Teil ist es verschwunden, zum Teil hat man sich nicht drum bemüht. Aber je mehr man sich bemüht, desto mehr bemerkt man, wie dringend notwendig als Basis eigentlich auch für zeitgenössische Kunst das Wissen um das ist, was es gegeben hat, um das, was Tradition und Geschichte ist. Und das ist zunehmend wichtig und wird auch, Gott sei Dank, zunehmend so erkannt.
Aber wie lässt sich das Tanzerbe bewahren? Wie kann man diese Choreografien digitalisieren, nachlesen? Also ich meine, irgendwann wurde das Video erfunden, aber davor?
Also man staunt, wie lange es schon filmische Dokumente gab. Ich mache manchmal so Seminare oder kleine Workshops an Universitäten und woanders. Es gibt sogar eine Kurzfilmaufnahme von Isadora Duncan. Das wird man nicht glauben, aber es gibt es. Und je mehr Leute angefangen haben, auch Archive zu durchsuchen, desto mehr Material ist gefunden. Also man findet erstaunlich viel aufgezeichnetes Material, auch gar nicht so schlechte Qualität. Man kann damit umgehen. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es erstaunlich viel Aufzeichnung, also auch schriftlichen Zeitzeugen. Und es gibt Erinnerung. Ein Teil dieses Projektes ist wirklich die Befragung von Erinnerung. Und es gibt eine Fülle von Ergebnissen aus diesem Tanzfonds Erbe. Das sind Bücher, Filme, Gespräche, Rekonstruktionen, also alle möglichen Formen. Und der Sinn ist, das, was jetzt in der Erinnerung entsteht, jetzt so aufzuzeichnen, dass es als Basis für die Nächsten dienen kann. Und das funktioniert sehr gut.
Wir machen das heute mit Ihren Erinnerungen. Nach Nele Hertling kommt in der Berliner Kulturszene erstmal lange keine andere Persönlichkeit von vergleichbarem Format. Die Förderin von Künstlern und Künsten ist hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Eines ihrer wichtigsten Projekte war das Berliner Hebbeltheater. Ein Haus, das in den 20er Jahren seine große Blütezeit hatte und 1945 das einzige Theater war, das nicht im Krieg zerstört worden war und somit schon ab August wieder bespielt werden konnte. Später wurde es privatisiert, ging 1978 in Konkurs und verfiel. Wie kam es dazu, dass Nele Hertling diese traditionsreiche Spielstätte wiederbeleben konnte?
Es war total neu, weil die deutsche Theatertradition bedeutete Stadt- oder Staatstheater, Ensembletheater. Es gab kein Theater, kein professionelles Theater in Deutschland, das nicht mit einem fest angestellten künstlerischen, technischen Ensemble arbeitete. Also die gesamte Struktur eines funktionierenden Theaterbetriebs in fester, kontinuierlicher Anstellung. Das gab es in Österreich, in einigen mitteleuropäischen Ländern, aber in westeuropäischen Ländern fast gar nicht. Die Comédie Française, aber fast kein anderes Haus hat so gearbeitet. Sodass eben in Europa durch diese andere Struktur, wie schon gesagt, auch viel leichter ein anderes Theaterbild entstehen konnte. Nachdem wir 88 das Haus angefangen haben, kennenzulernen, zu bespielen, es geliebt haben als Ort, es als Gebäude auch, wunderbaren Ort, versucht diese Idee eines offenen Theaterbetriebes ohne festangestellte Künstler zu propagieren, weil dadurch die Möglichkeit entstand, international zu kooperieren, zu koproduzieren und eben einen Platz zu haben für Einladungen auch existierender Dinge, die ja in einem Repertoirebetrieb gar nicht gegeben sind. Früher haben sich so oft ausländische Theatermacher gewundert, warum werden wir nie nach Deutschland eingeladen? Repertoiretheater hat keinen Platz dafür, auch kein Budget dafür, das bezahlt seine Festangestellten. Das war die Grundidee, ein Haus zu haben, offen für internationale Arbeit und Präsentation, und damit haben wir im Grunde genommen ein total neues Theaterbild für Berlin möglich gemacht, für Deutschland eigentlich, neben dem TAT in Frankfurt.
In diesem Kontext entstand das damals sehr erfolgreiche Festival Tanz im August. Was für ein Hunger wurde damit gestillt oder auch erstmal geweckt? Welcher Appetit wurde damit gemacht?
Geweckt, als in der Kulturstadt Europas zum Thema Tanz wir angefangen haben, also ich kannte das ja schon aus der Akademie, war klar, dass alles, was an neuem Tanz in Europa existierte, ein großes Defizit hatte, was sich ganz schnell deutlich zeigte. Alle diese Gruppen hatten nie die Arbeit einer anderen Gruppe gesehen, weil wenn sie irgendwohin eingeladen wurden, kam man am Tag davor an, man probte, man spielte, am nächsten Tag fuhr man wieder, weil das Geld nie reichte. Das heißt, es gab überhaupt keinen Überblick über oder eine Kenntnis, in Berlin schon gar nicht, aber auch nicht untereinander, von zeitgenössischem Tanz. Und die Idee, die wir mit dem Tanzfest 88 in der Kulturstadt mit einem großen Budget umgesetzt haben, 6 oder 8 Gruppen einzuladen und sie 18 Tage gemeinsam in Berlin zu lassen, um einmal eine Idee zu starten, guckt mal, was die anderen machen, versucht mal miteinander zu arbeiten und die Berliner Tänzer in diesen Prozess einzubeziehen. Das war eigentlich der Beginn einer neuen Möglichkeit, auch zu kooperieren, auch für Berliner. Und bis heute entstehen Projekte quer durch Europa, die langfristig rückblickend aus dieser Idee des sich begegnen Könnens in der Kunst entstanden sind. Das war die Grundidee.
Was Sie noch nicht erreicht haben, ist die Gründung eines Tanzhauses in Berlin. Ein lang gehegter Wunsch ist das. Glauben Sie noch immer an so ein großes, zukunftsweisendes Projekt, das zugleich ja auch die Tanzgeschichte bewahren sollte?
Ehrlich gesagt, es ist nicht mehr, dass ich daran nicht mehr glaube, sondern ich halte es in der augenblicklichen Berliner Situation nicht mehr für die richtige Idee. Was Berlin auszeichnet, ist die Vielfältigkeit der Orte, der Künstler, der Stile, der Möglichkeiten. Und es sind ja in den letzten Jahren eine ganze Reihe wunderbarer Orte, Dock 11, Eden, die Uferhallen, das Radialsystem, Sophiensäle. Es gibt eine ganze Reihe Orte, an denen Tanz in seiner Vielfalt wirklich zu sehen ist. Und ich glaube nicht daran, dass es eine so große Kompanie in Berlin langfristig im Augenblick geben kann, die einem solchen Ort ein eigenes Profil gibt. Und ich glaube, es wäre ein bisschen schade, die Möglichkeiten mittelkünstlerischer und finanzieller und organisatorischer an einen Ort zu bündeln und damit wirklich diese Vielfalt wieder zu gefährden. Ich bin mehr der Meinung, dass man diese Vielfalt stärker fördern muss und dass man durchaus einen Ort haben muss. Ich denke immer an das Haus der Berliner Festspiele, das ja nicht rund um die Uhr bespielt wird, an dem ein bisschen stärker auch große Kompanien im Festival oder außerhalb der Festivals, auch die Festspiele haben Festivals, sichtbar oder auch arbeiten könnten. Das scheint mir sehr viel richtiger, nicht die Konzentration an einem Ort.
Sie werden ja von manchen noch immer als die Königin des Kulturbetriebs angesehen. Das schwingt eine große Wertschätzung mit. Aber eine Königin ist auch ein Machtmensch. Fällt es Ihnen schwer, Dinge abzugeben?
Ich glaube, ich war immer ein Mensch des Arbeitens im Team. Das war im Hebbeltheater so. Wir waren berühmt für die Teamarbeit. Beispielsweise haben wir eingeführt, dass wir jeden Mittag gemeinsam gegessen. Einer musste kochen für 6, 7 andere. Wir haben jeden Mittag zusammen gegessen, um das, was im Haus wichtig war, miteinander austauschen zu können. Jeder wusste alles und jeder konnte sich in jede Position einklinken. Dadurch waren wir wirklich ein kleines, aber dadurch auch eigentlich sehr schlagkräftiges Team. Das habe ich immer so gesehen, auch in der Akademie. Ich kann ohne Mitarbeiter gar nicht arbeiten. Ich glaube, diese Teamarbeit war das, was mich stark gemacht hat. Und wir haben in der Akademie beispielsweise ja auch nie unsere Namen irgendwo reingeschrieben. Wir waren das Team der Akademie. Ich glaube, dass das eigentlich mehr mein Erfolg war, mich immer darauf stützen zu können und damit arbeiten zu können. Aber ich war auch hartnäckig im Kontakt mit Menschen. Ich habe eigentlich immer versucht, die Politik auf unsere Seite zu bringen oder auch Wirtschaft. Wir haben ja auch mit Wirtschaftsunternehmen versucht zu arbeiten, mit Daimler, wirklich mit dem Potsdamer Platz. Aber mehr durch Überzeugung und die Überzeugung langfristig, das glaube ich, nicht aufzugeben. Das ist, glaube ich, mehr das Erfolgsrezept.
Über Jahrzehnte hat Nele Hertling die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes in Deutschland geprägt. Dafür wird sie morgen Abend im Rahmen einer großen Gala im Essener Altotheater mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt, der höchsten Auszeichnung, die der Dachverband Tanz Deutschland zu vergeben hat. Wir haben heute auf Nele Hertlings vielfältiges Schaffen zurückgeblickt im Gespräch, das ich im Dezember 2014 mit ihr geführt habe.